Vor der Predigt von Tobias Meisinger möchte ich uns einen Bibeltext vorlesen, der uns ein bisschen auf die Predigt hinführt, aus 4. Mose 11. Das sind Auszüge aus 4. Mose 11. Das Volk Israel ist auf seinem Weg durch die Wüste nach seiner Befreiung durch die Sklaverei in Ägypten. Die Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden von der Gier gepackt und auch die Israeliten begannen wieder zu weinen und sagten, wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle. Nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna. Das Manna war wie Koriandersamen und es sah wie Deliumharz aus. Die Leute pflegten umherzugehen und es zu sammeln. Sie mahlten es mit der Handmühle oder zerstampften es im Mörser, kochten es in einem Topf und bereiteten daraus Brotfladen. Es schmeckte wie Ölkuchen. Wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, fiel auch das Manna. Mose hörte die Leute weinen, eine Sippe wie die andere. Jeder weinte am Eingang seines Zeltes. Da entbrannte der Zorn des Herrn. Mose aber war verstimmt. Da sprach der Herr zu Mose: Zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch zu essen haben. Denn ihr habt dem Herrn die Ohren voll geweint und gesagt, wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe. In Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch zu essen geben. Nicht nur einen Tag werdet ihr es essen, nicht zwei Tage, nicht fünf Tage, nicht 10 Tage und nicht 20 Tage. 20 Tage, sondern monatelang, bis es euch zum Hals heraushängt und ihr euch davor ekelt. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch ist, missachtet und habt vor ihm geweint und gesagt, warum sind wir aus Ägypten weggezogen? Darauf brach ein Wind los, den der Herr geschickt hatte, und trieb Wachteln vom Meer heran. Er warf sie auf das Lager, einen Tagesmarsch weit in der einen Richtung und einen Tagesmarsch weit in der anderen Richtung, rings um das Lager. 2 Ellen hoch, das ist 1 Meter, 2 Ellen hoch lagen sie auf dem Erdboden. Da stand das Volk auf und sammelte die Wachteln ein, den ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag. Jeder sammelte mindestens 10 Homer. Sie legten sie rings um das Lager zum Dörren aus. Sie hatten aber das Fleisch noch zwischen den Zähnen. Es war noch nicht gegessen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug das Volk mit einer bösen Plage. Daher nannte man den Ort Kibrot Tava, das heißt auf Deutsch Giergräber, da man dort die Leute begrub, die von der Gier gepackt worden waren. Gottes Segen dir für deine Predigt.
Was für ein Text, den wir da gerade gehört haben, aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 11. Wir sind ja mitten in der Predigtreihe, wo es darum geht, wie wir Gottes Geist Raum geben können in uns. Heute geht es um die Gier, um die Habsucht, die Sucht zu haben. Und wir haben in dem Bibeltext gerade gehört, was da Schreckliches passiert ist, was die Gier damals an Schlimmem ausgelöst hat. Wie die Gier damals die Beziehung zu Gott gestört hat. Aber nochmal erstmal einen Blick zurück. Bei so einem verstörenden Text ist es ganz wichtig zu schauen, wo kommen wir her. Gott liebt sein Volk. Er hat die Not gesehen der Israeliten in Ägypten in der Sklaverei und er hat was unternommen. Er hat Mose gebraucht, um die Leute aus Ägypten rauszuführen. Und er möchte mit ihnen in ein neues Land ziehen. Und auf dem Weg ins neue Land durch die Wüste hat er sie versorgt zum Beispiel mit Manna, wie wir es in dem Text gehört haben, wo die dann ihre Fladen draus gebacken haben. Immer wieder hat er dafür gesorgt, dass sie genügend Wasser hatten. Es war keine leichte Zeit für das Volk Israel in der Wüste. Aber Gott hat sie mit dem versorgt, was sie gebraucht haben. Und der Text, den wir gehört haben, der setzt da ein. Und es läuft, wie so oft im Leben läuft. Die Unzufriedenheit beginnt bei einigen wenigen, bei einer kleinen Gruppe und fängt dann an, sich auszubreiten. Und am Schluss befällt sie alle, wie wir in dem Text gehört haben. Dann kommt diese Sehnsucht nach Fleisch, Fisch, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, diese ganze Aufzählung. Und die haben einfach das Manna satt. Und dann entsteht dieser Traum, oh, wenn es doch wäre, wie es in Ägypten gewesen ist. Und dreimal taucht es in dem ganzen Text auf, wie sie weinen. Und es wird erwähnt, alle weinen. Es erfasst offenbar das ganze Volk Israel. Und was dann wirklich schlimm ist, dass es gipfelt in dieser Feststellung, in Ägypten ging es uns gut. Das ist ja eine Verdrehung der Tatsachen. In Ägypten ging es ihnen nicht gut. Sie waren da Sklaven, sie hatten zwar äußerlich diese ganzen Dinge zu essen, aber sie waren nicht frei, sie waren versklavt. Und plötzlich Blickverengung, sie sehen nur noch, was sie jetzt entbehren müssen in der Wüste, was sie damals hatten, und meinen jetzt, in Ägypten ging es uns gut. Und daraus entsteht dann dieser Vorwurf an Gott, warum sind wir aus Ägypten weg? Das ist das wirklich Tragische, was da passiert, weil das eine Absage an Gott ist und an all das Gute, was er mit seinem Volk unternommen hat. Eine Absage an seine Führung, an seine Fürsorge, eine Absage an seinen grundsätzlichen Plan. Gott, er hat ein fühlendes Herz. Gott ist keine Maschine. Geht sowas an Gott spurlos vorüber? Nein. Unser menschliches Verhalten, wie wir uns verhalten aufgrund dessen, was wir so erleben und was wir dann Gott gegenüber sagen und machen, das macht auch was mit Gott. Wenn wir geschaffen sind nach seinem Ebenbild und uns trifft es, wenn sich jemand uns gegenüber undankbar verhält, es ist mit Gott das Gleiche. Wir sind geschaffen nach seinem Bild. Im Bibeltext steht ein herausforderndes Wort, was wir nicht so gerne hören. Gott wird zornig. Gott gefällt das überhaupt nicht, was da in seinem Volk Israel abläuft. Und es wird deutlich, der Zorn Gottes führt dazu, dass Gott tätig wird, dass er etwas unternimmt. Er lässt nicht einfach nur die Dinge so laufen, sondern er unternimmt was. Und was Gott da macht, er gibt seinem Volk ein Lehrstück. Er möchte seinem Volk zeigen, wohin die Gier sie führt und was ihre Gier mit ihnen macht. Und er sagt ihnen, ihr kriegt euren Willen, ich sorge dafür, dass ihr Fleisch zu essen bekommt. Und Gott geht nochmal drüber hinaus und sagt, auch im Übermaß. Nicht nur einen Tag, zwei Tage, fünf Tage, ihr habt ja vorhin die Aufzählung gehört, sondern so lange, bis es euch zum Hals raushängt. Das passiert ja auch. Wie im Rausch sammeln sie dann, als die Wachteln da in großer Zahl landen, verarbeiten es und essen es dann. Und dann spricht unser Text von einer bösen Plage, die dann passiert ist. Offenbar ist es in eine Katastrophe gemündet, dass einige Leute gestorben sind. Es ist unklar, warum, ob sie sich übergessen haben, einfach zu viel davon reingestopft haben. Der Text könnte sowas nahelegen, vielleicht ist es auch verdorben oder ist eine Seuche ausgebrochen, letztlich wissen wir es nicht. Aber der Zorn Gottes, der entstanden ist aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihrer Einstellungen, führt dazu, dass sie ihrer eigenen Gier, ihrer eigenen Begierde ausgeliefert sind. Und an der Stelle möchte ich mit euch innehalten, weil man ja sagen kann, ja, Altes Testament, das hat ja für uns Christen keine Bedeutung. Jesus ist ja gekommen und dadurch ist ja alles anders. Mich erinnert es sehr, was wir in dem 11. Kapitel im 4. Buch Mose finden an Römer 1, was Paulus da schreibt. Paulus spricht am Anfang des Römerbriefs vom Evangelium und kommt dann auch auf den Zorn Gottes zu sprechen. Römer 1, Vers 18 schreibt Paulus: Zugleich aber, zusätzlich zum Evangelium, wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Und dann weiter in Vers 28 sehen wir, wie der Zorn Gottes sich auswirkt. Das habe ich jetzt hier unten auf der Folie angegeben. Weil ihnen nichts daran lag, Gott selbst zu erkennen, deshalb übergab Gott sie ihrer verwerflichen Gesinnung, zu tun, was nicht recht ist. Da ist ein Tippfehler. Zu tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier. Und die Aufzählung setzt sich noch über die nächsten Verse fort. Hier an dieser Stelle taucht Habgier auf. Das heißt, wenn Gott zornig wird, dann können wir lernen von der Bibel, was wir im Alten Testament finden, was wir im Neuen Testament finden, dann lässt Gott es geschehen, was unser sündiges Herz will. Das ganze Schlechte, Ungesunde, Falsche, wonach wir mit unserem Innern trachten, wonach wir gieren, dann sagt Gott, ihr sollt es kriegen. Gott überlässt uns zum Beispiel hier, jetzt von Paulus her, unserer eigenen Habsucht und lässt uns an uns selbst die Folgen dessen erfahren, wonach wir mit dem Herzen trachten. Da ist für mich eine ganz starke Parallele zu erkennen zwischen dem, was wir im Alten Testament, 4. Mose 11 sehen, und dem, was Paulus sagt. Das Volk Israel bekommt, wonach es giert in der Wüste. Gott lässt es geschehen. Das finden wir im Römerbrief. Und Gott lässt es geschehen. Wir lassen es auch geschehen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht passiert, was jetzt da steht, wie es weitergeht. Weil im Alten Testament setzt Gott sogar noch einen Beschleuniger ein, indem er ihnen noch mehr gibt, im Übermaß das gibt, wonach sie gieren. Es wäre jetzt gewesen, dass eure aller Handys losgegangen wären. Ich bin dankbar, dass es nicht passiert ist. Warum setzt Gott so einen Beschleuniger ein? Warum macht Gott sowas? Weil er Spaß dran hat, an dem Blöden, was draus wird? Ich sehe ein paar, die schütteln die Köpfe, das kann ich absolut teilen. Das glaube ich auch überhaupt nicht, sondern ich glaube, die Idee dahinter ist, die Motivation Gottes, warum er immer wieder in unserem Leben solche Beschleuniger einsetzt, damit das, was schlecht ist, das, was falsch ist, von uns auch als das wirklich erkannt werden kann. Solange es nur so ein bisschen in uns lebt und nicht wirklich zum Ausdruck kommen kann, dann können wir so halbgar damit weiterleben und merken gar nicht, wie sehr wir in eine falsche Richtung rennen. Aber wenn unsere Einstellung uns in eine falsche Richtung bringt und wir dann richtig schön mit dem Kopf vor die Wand rennen, haben wir viel mehr die Chance zu erkennen, das war nix, das war der falsche Weg und das wollen wir so nicht mehr machen. Und ich denke, in dem Sinn ist Gottes Zorn immer wieder nötig, damit das, was in uns an falschen Impulsen, an ungesunden, ungeistlichen Impulsen in unserem Herzen ist, wo wir nach Dingen trachten, die nicht gut sind, dass Gott es geschehen lässt, dass Gott vielleicht sogar noch Beschleuniger reingibt in die Situation, damit wir hoffentlich bald begreifen und daraus lernen, dass das, wonach wir uns sehnen, wonach wir trachten, dass uns das nicht weiterhilft, sondern dass uns das in die Wüste, in die Sackgasse führt. Was ist nun eigentlich das Problem mit der Habsucht? Ich bin da auch noch fündig geworden im Römerbrief. Jetzt wisst ihr, warum da ein bisschen Abstand auf der Folie war, damit da noch ein Vers reinpasst, nämlich der Vers 25. Da kriegen wir einen Hinweis von Paulus. Da schreibt er, die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Das hat den Zorn Gottes hervorgerufen. Sie verehrten das Geschaffene und beteten es an, anstelle des Schöpfers. Was Paulus da schreibt, heißt, wir Menschen hängen unser Herz nicht an Gott, unseren Schöpfer, sondern wir als Menschen, als Geschöpfe Gottes, hängen unser Herz an Geschaffenes. Etwas, das uns gleichwertig ist, und beten es an, verehren es. Das nennt die Bibel Götzendienst. Wenn wir unser Herz an Dinge hängen, die nicht Gott sind, sondern die geschaffen sind, dann haben wir nämlich etwas Falsches als unseren Gott. Und das ist Götzendienst. Mein Gott, der Gott meines Herzens, ist letztlich das, was mich zutiefst glücklich macht. Wenn du dich fragst, was ist dein Gott in deinem Leben, dann schau, was macht dich zutiefst glücklich? Was gibt dir die beste Zufriedenheit? Was ist das, was in dir die größte Freude freisetzt? Oder was dir Sicherheit gibt, Halt gibt? Schau nach, wonach trachtet dein Herz? Wonach strebst du? Was ist dir das Wichtigste? Wonach verlangt dich? Wohin zieht's dich? Da ist dein Gott. Diese These, dass Habsucht Götzendienst ist, finden wir sogar in der Bibel bestätigt, in Epheser 5, Vers 5. Da schreibt Paulus, denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder, unser Stichwort, von Habgier getrieben ist. Und dann kommt zu dieser Einschub die Anmerkung, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Wer alles das macht, also unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott nicht zu erwarten. Dieser kleine Einschub, Epheser 5, Vers 5, ja, okay. Ja, da habe ich, danke, ihr passt super gut auf. Da ist beim Skriptschreiben andere Textvariante als auf der Folie. Nee, war sogar richtig. Ist sogar richtig, genau. Ha, aufmerksames Publikum, ihr seid gut. Sehr, sehr schön. Also, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Und dieser kleine Einschub bringt es auf den Punkt. Wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Daran, wo wir unser Herz hängen, was wir haben wollen, wenn es nicht Gott ist, machen wir Götzendienst. Oder wenn wir meinen, etwas unbedingt haben zu müssen, vielleicht haben wir es noch nicht, aber wir meinen, es haben zu müssen, besitzen zu müssen, dann betreiben wir Götzendienst. Die Werbung, von der wir vorhin gehört haben, danke Rainer bei deinem Einstieg, eBay, die Möglichkeiten, das muss ich haben, ja, das steigert meinen Selbstwert, dann bin ich wer, wenn ich das habe. Ich kenne das so von mir, wie ich jahrelang immer montags dann, wenn die Werbung wieder im Briefkasten lag, Aldi, Lidl oder was weiß ich, war ich dann wieder Schnäppchenjäger und wollte dann wieder zum günstigsten Preis die Sachen erwerben. Ja, Götzendienst, das ist das harte Urteil. Hart, aber hoffentlich heilsam. Oder auch wenn wir uns vergleichen, ist mir passiert, ja, wir haben jetzt uns ein neues Auto zulegen müssen. Ein Nachbar kommentiert es dann, naja, dann brauche ich jetzt auch ein neues Auto. Dann sieht man, wie wir ticken. Ja? Ja, ein anderer hat jetzt ein neues Auto, ja, dann brauche ich auch eins. Ja? Wir vergleichen uns und wollen dann vielleicht aufholen wie der Nachbar oder unseren Vorsprung ausbauen. Ich weiß jetzt, der Nachbar will auch ein neues Auto. Ja, dann reicht ja unser Gebrauchter nicht, unser neuer Gebrauchter. Dann brauchen wir ja einen Neuwagen und so weiter. Das kann wunderbar sich hochschaukeln. Oder ich erinnere mich auch noch sehr dran, wie ich ja wirklich gierig war. Ich hätte es niemals so benannt, denn man sagt ja nicht von sich selber, dass man gierig ist. Ja, aber ich war es tatsächlich. Ich wusste, Fernsehschauen ist nicht das Allerbeste für den Geist. Also habe ich nicht so viel Fernseh geschaut. Aber als ich dann die technischen Möglichkeiten hatte, viel aus dem Fernsehen aufzunehmen, habe ich das gemacht. Ja? So trickst man sich dann selber aus. Ja? Und ich habe eine so große Sammlung dann irgendwann gehabt. Ich habe nur einen Bruchteil dessen angeschaut, weil ich gar nicht die Zeit hatte. Aber irgendwie dieses, ja, es haben, ja, diese Habgier, die hat irgendwas meiner Seele gegeben, wodurch ich mich besser gefühlt habe. Das ist eine so große Lüge. Und wir glauben sie leider so gerne. Ich habe, also bin ich. Ich habe, also bin ich. Das ist Betrug, weil es uns um die wahre Identität bringt. Jesus warnt uns ganz eindringlich davor. Lukas 12, Vers 15 sagt Jesus zu seinen Zuhörern: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Selbst wenn jemand alles hat, was man sich irdisch vorstellen kann, was man meint zu brauchen, um glücklich zu sein. Jesus sagt, stopp, selbst dann besteht das Leben nicht aus dem, was man alles hat. Und ich finde es spannend, wenn wir uns das so angucken, was in der Bibel steht. Die Habsucht ist kein neuzeitliches Problem im 21. Jahrhundert. Obwohl wir in einer extremen Überflussgesellschaft leben, wo die Habsucht ein Riesenthema ist, wo sie im Grunde schon akzeptiert ist. Geiz ist geil, haben wir ja vorhin auch gehört. Ja? Dieses möglichst viel haben, war das trotzdem schon ein Problem vor 2000 Jahren, zur Zeit von Jesus, sonst hätte er das nicht so benannt. Und nochmal, mehr als 1000 Jahre vorher, 1500 Jahre ungefähr vorher in der Wüste, war das auch schon ein Problem. Die Habgier, das steckt ganz tief in unseren Herzen drin. In der Tiefe unseres Herzens, da hat Gott Platz gelassen. Man könnte sagen, da ist eine Leerstelle. Da ist eine Art Vakuum. Und dieses Vakuum in unserem Herzen möchte Gott füllen mit seiner Beziehung zu uns. Deswegen hat er da diese Leerstelle geschaffen. Das ist der tiefste Andockpunkt in unserem Leben, wo Gott mit uns in Kontakt kommen möchte und in Beziehung mit uns treten will. In der Tiefe unseres Herzens. Jetzt ist das Blöde bei diesem Vakuum, es fühlt sich nicht so gut an. Und ein Vakuum, das zieht halt immer Luft und zieht alles an, was halt so in der Nähe ist. Und das ist unser Problem, dass wir mit allem Möglichen versuchen, dieses Vakuum zu füllen, was aber letztendlich dieses Vakuum nicht füllen kann. Das kann nur Gott. Ich spitze es jetzt mal ganz krass zu. Gott möchte unser Ein und Alles sein. Er will, dass der Anfang und das Ende sein in unserem Leben. Das A und das Z. Und er möchte uns alles zwischendrin geben, was wir brauchen zum Leben. Und Gott möchte nicht nur, dass wir im Leben zufrieden sind, das reicht ihm nicht, weil er ist ja unser Gott, sondern er möchte selber unsere Lebenszufriedenheit sein. Sogar in den Dingen, die vielleicht schlecht laufen, wo wir in der Wüste unterwegs sind und gerade plötzlich die Sehnsucht aufkommt. Mensch, war das früher nicht besser? Was Gott bei uns erreichen möchte, dass in uns es entsteht, dass wir sagen, Gott, ich will nur dich. Ich will nichts anderes. Ich will an dir meine Genüge haben. Denn wenn ich an dir meine Genüge habe, das reicht. Das ist das, was Jesus in der Versuchung dem Teufel gesagt hat in der Wüste, als der ihn verführt hat, wo Jesus Hunger hatte nach 40 Tagen Fasten. Mach doch diese Steine zu Brot. Da sagt Jesus zu ihm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Denn das Wort Gottes, das trägt in Ewigkeit. Das Brot macht uns nur hier satt in dieser Welt. Gott wünscht sich, dass wir unsere Fürsorge allein in ihm finden. Unsere Freude, unseren Frieden, die Fülle. Und dass wir sagen, Gott, deine Freundschaft reicht mir. Das ist für mich genug im Leben. Ich möchte noch ein Jesus-Wort in der Predigt bringen. Johannes 10, Vers 10. In dem Kontext spricht Jesus über sich als den guten Hirten. Man kann ja in Psalm 23 nachlesen, wo es um den guten Hirten geht, wer er für uns sein möchte und was es uns bringen soll, dass er der gute Hirte ist. Und hier in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich, also Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in reicher Fülle haben. Da geht es genau um diesen Sachverhalt. Was macht meine Identität aus? Suche ich sie in dem Geschaffenen oder suche ich sie in meinem Schöpfer? Bin ich wer, weil ich von Gott geliebt bin und weil Jesus mich erlöst hat, weil er für meine Sünden bezahlt hat und ich deswegen frei und froh in dieser Welt leben darf? Oder mache ich meine Identität fest an Dingen, die geschaffen sind? Und es muss ja nichts Materielles sein. Ja? Es kann auch, müssen jetzt nicht Güter sein, also Hab und Gut irgendwie. Es kann auch Erfolg sein, aus dem ich meine Identität ziehe. Oder Ansehen. Wie denken die Leute über mich? Wie reden sie über mich? Was habe ich für einen Ruf? Was für einen Status in der Gesellschaft? Oder mein Wissen, meine Erfahrung, meine Ideen, meine Überzeugungen. Auch mit denen kann ich mich identifizieren, dass es Götzendienst ist und dass es nichts mehr mit dem Glauben an den lebendigen Gott zu tun hat. Es können auch bestimmte Menschen sein, die diesen hohen Stand in unserem Herzen haben und die Gott letztlich verdrängen. Die eigenen Eltern oder die Kinder oder die Partner. Alle menschlichen Beziehungen werden eines Tages hier in dieser Welt aufgelöst werden. Die sind alle nur vorläufig. Gott ist der Einzige, der ewig bleibt, endgültig. Es passiert so schnell, dass wir in diesen Götzendienst der Habgier, der Habsucht hineinrutschen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich bei uns selber anfangen zu gucken, werden wir feststellen, dass eigentlich Habsucht, Habgier Normalität ist. Das ist eigentlich das, was unseren Alltag prägt. Wir haben uns nur dran gewöhnt. Aber das zu erkennen, dass es Habgier ist und Habsucht, was uns oft antreibt, dass wir das erkennen und was dagegen unternehmen, das ist eher die Ausnahme. In der Predigtreihe geht es ja darum, wie wir dem Heiligen Geist Raum geben können. Und da ist mir wichtig, dass wir dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen. Ich denke an das Fußballspiel, was ich letzte Woche Samstag gesehen habe, wo unsere deutsche Mannschaft ja gekämpft hat und ganz zum Schluss dann noch plötzlich die Erlösung kam. Wunderbares Timing. Ja, wenn dann ein Handy plötzlich eine Fanfare anstimmt. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Mir ging es nicht darum, den Blick auf den Sieg unserer deutschen Mannschaft vor einer Woche zu lenken, sondern was mir aufgefallen ist, also ich bin kein Fußballfreak, ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Ahnung, wie gut die Mannschaften sind. Ich bin einfach in das Spiel reingerutscht, weil unsere Kinder es geschaut haben. Eigentlich wollte ich Predigt vorbereiten, aber dann wurde es doch spannend, dann habe ich mich ablenken lassen. Und dann habe ich das so mitverfolgt und dann ist mir aufgefallen irgendwann, dass die Deutschen tatsächlich die bessere Mannschaft waren im Spiel gegen die Schweden. Und dann habe ich aber begriffen, den Anfang des Spiels hatte ich verpasst, aber ich habe dann begriffen, dass die deswegen ihr Tor kassiert haben, weil sie im Grunde leichtsinnig waren, unkonzentriert, im Grunde nur halb bei der Sache. Und wenn wir nur halb bei der Sache sind, es nicht wirklich ernst nehmen, ist es ein leichtes für den Gegner, diese Schwäche auszunutzen und dann ein Tor zu schießen. Genau das ist bei den Deutschen vor einer Woche passiert. Und mit all dem, was halt dann hinten dran hängt, wenn man ein Tor kassiert, dann ist es erstmal schwierig, wieder neue Motivation zu kriegen für das Spiel. Und ich denke, genauso ist es in unserem Leben mit Gott. Eigentlich sind wir auf der Seite des Siegers als Christen mit Jesus. Insofern sind wir eigentlich Teil der stärkeren Mannschaft. Aber wenn wir unkonzentriert sind, wenn wir nicht bei der Sache sind, wenn wir das mit dem zum Beispiel Thema Habsucht nicht ernst nehmen, dann ist es für den Gegner ziemlich leicht, ja, bei uns Punkte zu machen. Und das ist das, was für mich in Johannes 10, Vers 10 auch auftaucht. Es gibt eben einen Gegner, der ist zwar unsichtbar unterwegs in dieser Welt, aber der hat das allergrößte Interesse, dass diese Leerstelle in unserem Herzen, dieses Vakuum, diesen Platz, den Gott bereitet hat, dass er dort einziehen kann, dass das nicht passiert, dass Gott da nicht reinkommt. Der Teufel möchte es nicht, dass unsere Beziehung mit Gott richtig gut ist. Und deswegen unternimmt er alles. Und mehr als wir selber weiß der Teufel, was es für uns zu gewinnen gibt bei Gott und was für uns auf dem Spiel steht, wenn wir auf seine Lügen und Betrügereien reinfallen. Habsucht ist natürlich nicht das einzige Einfallstor für den Gegner, wo er bei uns dann schnell mal Punkte machen kann. Aber es ist ein sehr weit offenstehendes Tor und es ist letztlich unsere Verantwortung, wie wir damit umgehen. Also, wenn wir der eigenen Habgier auf die Schliche kommen wollen, dann ist es erstmal wichtig zu sehen, das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, Habgier steckt eigentlich erstmal in jedem von uns. Und es gibt auch einfach diesen Wunsch nach mehr im Leben, der völlig okay ist. Also, wenn man mehr verdienen will, damit man besser für die Familie sorgen kann, ist das völlig okay. Das ist nicht Habsucht. Wenn man ständig mit wenig Geld auskommen muss, ist es ziemlich stressig und aufreibend. Von daher ist es gut, wenn man auch ein ordentliches Auskommen hat. Oder wenn man in einem Haus leben möchte, weil man da gut untergebracht ist, ist es ja prinzipiell okay. Die eigenen vier Wände zu haben, das ist eine ganz wichtige Sache, auch wenn es nur gemietete eigene vier Wände sind, ist eine große Hilfe, damit das Leben sich entfalten kann. Also dieser Wunsch nach mehr, der ist erstmal nicht schlimm. Aber das Zweite gilt es festzuhalten, die Frage, wie viel ist wirklich nötig? Und das ist ja beim Volk Israel da gut zu sehen. Gott hat sie versorgt mit dem Manna in der Wüste. Es hat gereicht. Wie viel von dem, was ich meine zu brauchen in meinem Leben, ist wirklich unverzichtbar? Und da ist bei uns oft auch noch viel Spielraum. Ihr könnt euch ehrlich beobachten, wenn ihr eurer Habgier auf die Schliche kommen wollt. Wenn ihr einen Wunsch habt und der erfüllt sich dann, was passiert dann in euch? Ist der Wunsch dann erfüllt und es ist gut, tritt eine Sättigung ein? Oder geht es weiter, bleibt man hungrig und braucht noch irgendwie jetzt das Nächste, noch mal mehr? Dann kann so ein Sammel- oder Fressrausch draus werden, wie beim Volk Israel, wo man dann das rechte Maß verliert, wie ich zum Beispiel bei meiner Filmesammlung. Ihr könnt auch die andere Sache beobachten, was passiert, wenn ein Wunsch, den ihr hattet, sich nicht erfüllt. Ihr habt etwas erhofft und es ist nicht eingetreten. Was passiert dann in eurem Inneren? Könnt ihr es dann loslassen? Hat sich nicht erfüllt? Ist gut? Oder kreisen die Gedanken dann weiter darum? Werden wir dann von dem Wunsch, den wir haben, besessen? Hat er Besitz über uns ergriffen? Das ist so wie das beim Volk Israel, wo sie ja geweint haben in der Wüste. Noch eine Möglichkeit ist, für sich zu schauen, Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, was ist aus diesen Entscheidungen eigentlich geworden? Beispiel beruflicher Erfolg. Ich habe mich für Karriere entschieden, habe da rein investiert und dann zu gucken, ist es stimmig, was sich ergeben hat daraus mit dem Rest meines Lebens? Familie, Gesundheit, Gottesbeziehung. Oder haben diese anderen Facetten meines Lebens Schaden genommen, weil ich den Schwerpunkt auf eine bestimmte Sache gerichtet habe? Oder Beispiel Partnerschaft. Will unbedingt einen Partner haben. Und dann habe ich einen gefunden. Und was entwickelt sich dann mit demjenigen? Ist es eine gute Beziehung? Kommen wir miteinander klar? Bereichert es mein Leben? Oder geht es überhaupt nicht gut? Wird es sogar immer schlimmer? Bin ich im Grunde in die Katastrophe reingeraten? Sich dann die Frage zu stellen, was hat mich geleitet? Was war der Antrieb in meinem Herzen? Wo war ich selber mit dran beteiligt an der Situation, in der ich jetzt stecke? Und noch was ganz Allgemeines, um der eigenen Habgier auf die Schliche zu kommen. Wie oft habe ich eigentlich das Gefühl in meinem Leben, genug zu haben? Einfach zufrieden zu sein. Es reicht. Mir geht's gut. Und eine fortgeschrittene Frage wäre dann, kenne ich dieses Gefühl überhaupt, dass es mir gut geht, dass ich genug habe, dass ich zufrieden bin? Oder gibt es in meinem Leben vielleicht sogar tatsächlich so eine Dauerunzufriedenheit, so ein ständiges Auf der Suche sein? Habsucht ist ein sehr herausforderndes Thema. Es betrifft uns selber, ob wir zufrieden sein können mit unserem Leben, aber noch viel wichtiger ist, was es mit unserer Gottesbeziehung macht. Ob wir wirklich in Gott unser Leben finden können, so wie es Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, dass sie das Leben haben und es in reichlicher Fülle haben. Dazu ist Jesus gekommen. Ich möchte mit uns am Ende dieser Predigt jetzt beten und anschließend hören wir dann ein Lied. Und ihr könnt gerne dieses Gebet, das ich jetzt laut spreche, in eurem Herzen mitbeten und es euch zu eigen machen. Guter Gott, unser Vater im Himmel, danke, dass du mein Gott bist und mein Gott sein willst. Danke, dass du die Leere in mir dauerhaft füllen kannst, Herr. Und dass du sie dauerhaft füllen willst. Bitte hilf, Herr, dass ich begreife, dass mein Herz geschaffen ist, dich zu lieben. Dass das das Kostbarste ist, was du in unser Leben reingelegt hast. Bitte hilf, dass ich begreife, dass die Dinge dieser Welt nie die tiefste Sehnsucht meines Herzens werden stillen können. Bitte deck auf, wo meine Habgier, meine Habsucht mich von dir trennt, Herr. Und bitte vergib mir meinen Götzendienst, der so an der Tagesordnung ist, wo mein Herz viel mehr am Geschaffenen hängt als an dir. Bitte, Vater im Himmel, reinige mein Herz. Ich möchte, Herr, dass du den Platz in meinem Leben bekommen kannst, der dir gebührt. Guter Gott, ich möchte mein Leben in dir finden und aus deiner Fülle empfangen lernen, alles, was meine Seele braucht. Um diese Gnade bitte ich im Namen Jesu. Amen.